In der Homeoffice-Zeit habe ich gemerkt, dass ich mich auf einmal selber voll gut managen kann.
Jetzt sind wir bei 2,3 Millionen Menschen. Das muss man sich mal überlegen, was das in Fußballstadien bedeutet.
Wie viel verdient man denn eigentlich als Influencer?
Es geht ja eigentlich viel eher um die Qualifikation.
Hey Leute! Herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, unsere dritte Folge heute. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt mein bester Freund und Mitgründer Carmine Siena, auch genannt Mino. Mino, wie geht's dir heute?
Ja, danke Paula, mir geht's heute super. Ich hoffe dir auch, vor allem weil du ja jetzt auch erzählen darfst, warum das heute eine ganz, ganz besondere Folge ist.
Genau. Wie schon angekündigt, laden wir in jeder dritten Folge einen ganz besonderen Gast ein, der einen außergewöhnlichen Karriereweg eingeschlagen hat und uns einen Einblick in dessen Berufsalltag geben wird. Mhm. Unser Podcast dreht sich ja hauptsächlich um Unternehmertum und deshalb soll es auch in dieser Sonderfolge um die Geschäftswelt der jeweiligen Person gehen. Mhm. Wir durchleuchten Industrien, die verschiedenen Branchen und tauchen wirklich in den Arbeitsalltag unserer Gäste ein und es werden Gründerinnen und Gründer da sein, es werden CEOs da sein, Topmanager erfolgreicher Unternehmen oder einfach Selbstständige, wie wir es sind, die sich ihren Erfolg auch hart erarbeiten müssen jeden Tag. Wir laden Sie alle ein, um mehr über diese Personen zu erfahren und Branchen und Industrien näher kennenzulernen.
Wer ist heute euer Gast?
Wir sind extrem begeistert von unserem heutigen Gast. Wir haben heute den Influencer Kenneth Chabra zu Gast. Ken, wie geht's dir?
Hi, hallo. Mir geht's gut, dankeschön. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge.
Und wir erst.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind extrem gespannt und haben auch richtig Bock mit dir heute mal über deinen Berufsalltag zu sprechen. Vielleicht stellst du dich einfach mal den Leuten vor, was du so machst, wie dein Berufsalltag so aussieht und wer du eigentlich bist.
Also erstmal hi zusammen. Ich bin Kenneth, wie Paula schon gesagt hat. Ich mache seit fast 2 Jahren, also 1 Jahr und 10 Monate, um genau zu sein, Social Media, also als Vollzeit. Bin hauptsächlich auf den Plattformen TikTok und Instagram unterwegs. Könnte mir jetzt eine Followerschaft von, ich glaube, 2,3 Millionen aufbauen, was natürlich sich unglaublich anhört und das ist für mich auch immer noch krass. Also ich kann selber noch nicht glauben. Das ist für mich einfach in Anführungszeichen nur eine Zahl. Ich bin aus Köln, habe davor natürlich mit Paula studiert zusammen, Business und habe bei L'Oreal gearbeitet, also was ganz anderes gemacht, vor knapp 2 Jahren noch. Wirklich wie gefühlt so ein Bürojob. Mhm. Und das hat sich natürlich alles geändert und jetzt mache ich was ganz anderes, total was anderes.
Ja, auf jeden Fall mega spannend. Vielleicht erstmal kurz für die Leute. Kens Job ist ja tatsächlich das Influencer-Dasein und vielleicht mal kurz als Erklärung. Influencer werden seit den 2000er Jahren Multiplikatoren bezeichnet, die ihre starke Präsenz und ihr Ansehen in den sozialen Netzwerken nutzen, um beispielsweise Produkte oder auch Lebensstile zu bewerben. Ja, also das Marketing mit Influencern wird auch als Influencer-Marketing bezeichnet und darüber möchten wir heute mal ein bisschen sprechen. Wir wollen diese Social-Media-Welt durchleuchten und einfach mal von dir wissen, wie sieht es hinter den Kulissen aus? Was spielt sich ab und wie ist eigentlich diese Geschäftswelt?
Genau, die meisten Leute vergessen ja auch immer, dass das vielleicht vordergründig immer so, ich sag mal, wie ein Hobby aussieht, aber wenn man das richtig macht und richtig betreibt, ist das auch ein richtiger Vollzeitjob. Und von daher würde uns jetzt auch natürlich interessieren, du hast ja gerade gesagt, fast 2 Jahren bist du jetzt intensiv auf TikTok beispielsweise unterwegs. Wie kam es denn eigentlich dazu und was hat dich denn dazu motiviert, genau diese Plattform zu wählen?
Ich habe davor tatsächlich YouTube versucht, also mehrere Jahre habe ich versucht, auf YouTube mir was aufzubauen als Kleines, hatte mehrere Idole, die ich mir angeschaut habe, so im deutschen Markt, wenn das halt Sami Slimani, Marvin Magnificent, die man so kennt, so im Social Media Bereich und ich dachte mir, okay, das ist so meine Plattform, habe wirklich so das YouTuber-Dasein gelebt, aber es hat nie wirklich funktioniert. Also Paula kann es auch bezeugen, sie hat sogar live mitbekommen am Ende der Studienzeit, wie ich mich reingehängt habe. Ich habe es aufgegeben, mein Social Media Traum, habe mich komplett mit einer Bilderbuchkarriere, Business, Management und Co. gewidmet, aber irgendwie hat es mich nicht ganz erfüllt. Und dann ist halt natürlich etwas Schreckliches passiert, die ganze Covid-Welle hat gestartet im Januar 2020, meine ich, und Homeoffice wurde voll das Ding. Und in der Homeoffice-Zeit habe ich gemerkt, dass ich mich auf einmal selber voll gut managen kann, meine Arbeit viel schneller erledigen konnte und hat hat immer noch so einen Puffer an Zeit übrig. Und da dachte ich mir, ich versuche auf eine ganz neue Plattform. Und TikTok war zu der Zeit die meist gedownloadete App und ist, glaube ich, immer noch die meist gedownloadete App.
Ja.
Und ich habe es einfach versucht, ich habe mich einmal vor die Kamera gesetzt, dachte mir, ich habe eh nichts zu verlieren, habe ein Video gedreht, ein TikTok gedreht, Comedy, Sketch gedreht und das ging einfach so krass viral. Also mein erstes Video hat, glaube ich, 250.000 Views. Das sind mehr Views Wahnsinn. Als 10 Jahre YouTube gemeinsam. Und da habe ich gemerkt, wow, auf einmal kriege ich die Resonanz, die ich schon immer wollte. Leute wollen mehr von mir sehen, ich kriege Follower. Ich hatte an einem Tag die 3.000 oder 4.000 geknackt und das hat komplett mein Leben geändert. Mhm. Und da hatte ich war so Feuer und Flamme in dem Moment, also 2020 Mai war das, meine ich. Und dann ging es los, die Reise. Ich habe wirklich gemerkt, okay, neben L'Oreal schaffe ich, mir was aufzubauen auf einer Plattform wie TikTok. Und das habe ich dann nicht losgelassen, sondern parallel durchgezogen.
Sehr cool.
Ja, unglaubliche Story, wenn man überlegt, du redest hier von 3.000 bis 4.000 einem Tag. Jetzt sind wir bei 2,3 Millionen Menschen.
Das muss man sich mal
überlegen, was das in Fußballstadien bedeutet. Ja,
also das können die Deutschen am besten, ja. Das so zu berechnen.
Genau. Muss ich mal ausrechnen.
Wahnsinn, wie viele Menschen dir zuhören, dir zuschauen
ja.
und was du dir da aufgebaut hast. Also Riesenrespekt. Und
vielen
was
Dank.
Uns interessieren würde, du hast jetzt gesagt, dein Leben hat sich dann quasi schlagartig geändert und somit natürlich auch dein Alltag. Ja? Also wie sieht denn so ein Alltag eines klassischen Influencers aus?
Ich muss vorweg sagen, wenn man zur Schule geht in Deutschland, ob Realschule, Gymnasium, egal, whatever, du wirst eigentlich auch vorbereitet, für jemanden zu arbeiten. Also, dass du wirklich Angestellter wirst, dich bewirbst, du gehst zum Berufsinformationszentrum und durch die ganzen Prozesse wirst du durchgeführt. Wenn du aber auf einmal einen Job hast, wie Influencer sein oder was auch ihr macht, ihr seid ja auch Entrepreneurs, ihr seid selbstständig und auf einmal musst du dich um alles selber kümmern. Du musst gucken, welche Krankenversicherung du hast. Du musst Steuern machen. So, ich sag mal, Keyboard-Steuern, das ist wirklich Penny in the Ass.
Absolut.
Dein ganzer Alltag wird komplett auf den Kopf geworfen. Du musst dich neu orientieren. Du musst neu lernen. Das ist schon mal der erste Punkt, was natürlich super anstrengend ist. Andererseits, wenn dir bewusst ist, dass du auf einmal auch Geld verdienen kannst mit dem, was du liebst, mit dem, also in dem du Leute zum Lachen bringst und Leute entertainst, ist das wirklich natürlich was super, was dich erfüllt. Ne?
Ja.
Also ich habe keinen normalen Alltag mehr. Ich stehe 9 Uhr auf und check erstmal meine E-Mails. Dann habe ich Management, ein Glück, Gott sei Dank. Und die nehmen mir natürlich auch super viel Arbeit weg. Und es gibt Influencer, die kein Management haben und müssen selber dann gucken, wie die halt ihr Geld verdienen. Ne? Also die müssen dann die Brands anschreiben, Unternehmen anschreiben und andersrum, die schreiben halt die Influencer an und müssen halt handeln und co. und gucken, was die halt an Geld bekommen können. Und das ist halt alles Arbeit, was erstmal drin steckt. Also du musst erstmal natürlich gucken, als Selbstständiger, wie verdienst du Geld? In meinem Fall ist das so, dass ich Management habe und mehrere Manager und ich bin mit denen jeden Tag in Kontakt. Also jeden Tag wird dann, hi, wie geht's? Was steht heute an? Die Kampagne A und B muss heute gemacht werden, gedreht werden. Kampagne C muss heute gepostet werden. Und von Kampagne D, die gestern gepostet wurde, brauchen wir die Insights. Müssen wir gucken, okay, wie hat die Kampagne performt, etc., etc. Weil ich könnte euch hier so viel erzählen. Also es ist wirklich, da steckt so viel hinter. Und dann musst du natürlich darauf achten, dass du natürlich Content drehst. Ne? Also erstmal für dich und deine Follower normalen Content drehst, neue Ideen findest. Dann musst du auch viele Inspirationsquellen haben. Und dann brauchst du Ideen für deine Kampagnen, die du dann irgendwie notieren musst. Du brauchst ein Repertoire von Ideen. Du kannst ja nicht immer mit Ideen ausgehen. Und das ist auch so eine ganz große Gefahr, dass Leute sich da verrennen und allen ganzen Content rausschießen, auch für Kampagnen. Und am Ende stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst.
Absolut.
Ja.
Das ist ja auch das Coole heute, dass wir einfach mal so ein bisschen mehr erfahren von dir, ja, weil alles, was du gerade gesagt hast, wissen die Leute ja eigentlich nicht. Wir als Normalverbraucher, sage ich mal, haben ja keine Ahnung, was da eigentlich so dahinter steckt. Jetzt ganz kurz Zwischenfrage. Du meintest gerade, du hast ein Management, du bist selbstständig. Wir hatten in der letzten Folge so ein bisschen das Thema Gründen und die verschiedenen Unternehmensformen aufgelistet. Was für eine Rechtsform hast du denn für dich gewählt?
Also das Einfachste, was du als Influencer machen kannst, und das weiß ich von meinen ganzen Kollegen, die auch in dem Business sind, ist einfach Kleinunternehmer sein und zu bleiben. Du kannst natürlich auch dann selber dich dann vergrößern. Ne? Also wenn du als Influencer dann vorhast, eine Brand zu gründen oder dich mit deinem Management zusammentun möchtest, ja, keine Ahnung, ins Ausland gehen willst, kannst du natürlich super viel machen. GmbH könnte dann sinnvoll sein. Du kannst dann Influencer auch super viele einstellen in deinem Unternehmen. Das ist alles möglich, aber am Anfang Kleinunternehmer zu sein und dann einfach ein normales Gewerbe anzumelden, macht am meisten Sinn.
Was waren denn bisher so deine größten Kooperationen, die du gemacht hast als Influencer?
Ich hatte das Glück, letztes nächstes Jahr mit BMW zu arbeiten.
Oh,
Hashtag keine Schleichwerbung. Ja, es war wirklich, ich glaube, das war da meine allergrößte Kampagne, die ich gemacht habe. Da wurde ich nach München eingeflogen. Dann haben wir einen ganzen Werbespot gedreht, also mit einem richtigen Director und Regisseur.
Wow.
Und die Kampagne wurde auch dann international ausgestrahlt. Also es war schon was Krasses, was Großes.
Und wie viele Leute haben das gesehen?
Gelernt, weil ich meine 30 Millionen weltweit.
Wow.
Also es war wirklich, ich bin selber
sprachlos
und wirklich unglaublich dankbar für die Chance. Also hier Props an mein Management und natürlich auch an BMW. Was mir noch einfällt, ist natürlich Aldi war eine super große Kampagne. War ich auch im Werbespot hier in Deutschland zu sehen.
Cool.
Aber auch letztes Jahr, ich glaube im Winter, war auch super, super cool. Also es macht einfach so viel Spaß dann, wenn du halt dann auch ins kalte Wasser geworfen wirst, ne? Aber dann halt das, was du zu Hause in vier Wänden machst, dann in einem professionellen Set mit Menschen um dich herum, die alle irgendwie auf dich gucken und das alles funktioniert und dann bist du ein Teil von einem ganz großen Komplex. Das macht unglaublich Bock. Also da habe ich wirklich gemerkt, so wow, du hast den richtigen Job gewählt.
Wow, sehr, sehr cool.
Ja, unglaublich, also wenn man das so hört. Jetzt wäre mal die Frage, man sieht dich natürlich dann immer als Gesicht dieser Kampagnen, ja, und denkt sich, wow, auf beiden Seiten läuft es richtig gut, ja, vor allem für dich, aber auch natürlich für die Firmen, dann jemanden wie dich zu kriegen. Aber kommt das dann auch mal vor, dass solche Kooperationen auch mal floppen? Also,
ja,
weiß ich jetzt nicht, wie man das definiert, aber kommt das vor?
Ich glaube, jeder Influencer würde lügen, wenn man sagen würde, jede Kampagne ist abgegangen und worth it, Brand. Es ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen, weil, na klar, du schickst, bevor du eine Kooperation startest, erstmal Insights an die Brands. Die Brands sind ja nicht dumm, die wollen ja erstmal sehen, wie viel Klicks machst du durchschnittlich. Lohnt es sich, mit dem Influencer zu arbeiten? Passt der Influencer zu uns als Brand? Weißt du, was ich meine? Dann haben die eine gewisse Erwartung. Und wenn die merken, okay, krass, der, keine Ahnung, der Ken macht durchschnittlich jetzt irgendeine Zahl 4 Millionen Klicks pro Woche mit 5 Videos, dann wissen wir, okay, was wir erwarten können. Und dann kann es natürlich sein, dass wenn wir zusammenarbeiten, das Video explodiert. Also es ist auf einmal ist komplett viral gegangen. Ist mir schon mal passiert mit einer Brand, dass dann auf einmal 2 Millionen Views hat. Also nur das eine Video. Die haben aber erwartet 400.000 Klicks. Super für die Brand. Wenig Geld, also in Anführungszeichen wenig Geld investiert für ein krasses Ergebnis.
Ja.
Aber es kann auch sein, dass dann die Views irgendwie komplett floppen und dann du unter dem Durchschnitt bist. Und dann ist es halt so. Das ist halt das Risiko, was da drin steckt, als Unternehmer dann mit einem Influencer zu arbeiten. Und da ist die Frage dann, wer ist der Sündenbock?
Ja.
Ich kann aus meiner Perspektive sagen, es kann natürlich auf Influencer liegen, vielleicht ist die Idee nicht gut genug gewesen, vielleicht war die Ausführung nicht gut genug oder es war ein schlechter Tag, der Algorithmus könnte dran liegen, who knows. Aber es kann auch die Schuld des Unternehmens sein. Ist es eine langweilige Challenge gewesen, eine random Challenge, die einfach keinen Sinn macht auf der Plattform? Oder ja, es gibt viele Faktoren da. Also das kann man nicht so pauschal sagen, okay, Schuld ist A oder B.
Na klar.
Was ich Unternehmen empfehlen würde, damit eine Kampagne erfolgreich ist, ist auf jeden Fall dem Creator, ich sag lieber Creator als immer Influencer, so viel Freiraum wie möglich zu geben. Also gib dem Influencer Luft, damit der Creator halt in seinem Stil die Kampagne macht. So geht es auch dann höchstwahrscheinlich viral. Wenn das Unternehmen sagt, ja, im Briefing muss er darauf achten und das muss reingepackt werden und der Song muss noch rein und das darf nicht länger als das sein und bitte nicht das und das machen, dann kann man auch nicht viel erwarten am Ende, weil ihr dann komplett den Creator einschränkt.
Ja, genau. Ja, es soll ja auch so wirken letztendlich, ne, dass als hättest du das ja auch wirklich von dir aus in deinem Stil etc. gemacht.
Ja,
ne?
Richtig. Ich finde, die beste Werbung ist, ein Content-Piece zu sehen, was komplett in dem Stil des Creators ist. Und man merkt fast gar nicht, dass das Werbung ist.
Hm?
Das ist die beste Werbung auf TikTok.
Absolut, absolut. Ich meine, du hast jetzt ja schon ein bisschen angesprochen, aber mal pauschal gesagt, was haben denn Firmen generell davon, wenn sie eben mit Influencern arbeiten, anstatt, ich sag mal, eher traditionelle Marketingformen oder auch traditionelle digitale Marketingformen dann eben zu nutzen?
Also als erstes haben Influencer eine unglaublich große Reichweite. Du kannst mit, in Anführungszeichen, wenig Geld ganz viel Reichweite kaufen, indem du einfach Influencer buchst. Die machen alles für dich. Die schreiben dir ein Skript, die produzieren dir das Video, die machen die ganzen Korrekturschleifen umsonst und die laden das auf eine Plattform hoch, bereits die existiert. Also das ist unglaublich kosteneffizient für Brands, wenn die das Tool richtig nutzen. Dann gibt es auch noch einen Vorteil, ihr müsst überlegen, Influencer auf TikTok vor allem haben eine eigene Nische. Also ihr könnt mit Influencern Target Groups, also Zielgruppen erreichen, die ihr sonst mit alltäglichen Sachen nicht erreichen könnt, also mit dem Fernsehen zum Beispiel. Ihr könnt zielgerichtet filtern heutzutage. Ah, Influencer A, B und C haben super viele Mamas in der Followerschaft, die wollen wir unbedingt buchen, damit wir unser Produkt an die Mamas richten können. Oder Gen Z ist auf TikTok unnormal krass, sag ich mal, vertreten. Da macht es natürlich super Sinn, mit Influencern zu arbeiten, um genau diese Zielgruppe zu erreichen. Vor allem ist halt Gen Z und nicht auch die nächste Generation, die Alpha-Babys, kommen wir vielleicht später dazu, auch super krass vertreten auf Plattformen wie TikTok und die erreicht ihr halt nur mit Influencern.
Ja,
okay.
Absolut.
Ja, mega spannend. Also wie schon gesagt, wir als Außenstehende benutzen diese Apps, sind quasi die Nutzer, ja, und ihr auf der anderen Seite die Creator. Und wir sehen euch ja auch so ein bisschen als, ja, sag ich mal, Superstars, ja, ist ja so heutzutage. Die Influencer gelten ja heutzutage als Superstars. Und jetzt habe ich mich schon oft gefragt, auch wenn ihr mit euren Kollegen unterwegs seid, wie sieht das denn so hinter den Kulissen aus, ja? Ist da alles echt oder gilt auch hier so ein bisschen, es ist nicht alles Gold, was glänzt?
Oh Gott, diese Frage. Also ich kann euch so viel sagen, stellt euch mal vor, ihr geht in eine Bank rein. Da wird euch der Mitarbeiter auch mit einem Lächeln begrüßen und sagen, hey, willkommen, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Das ist auch dein Job. Ihm wird gesagt, sei fröhlich, immer egal was gerade mit dir in deinem Privatleben abgeht, sei nett zu deinen Kunden. Und der macht seinen Job, genau wie ein Influencer seinen Job macht. Mhm. Und viele Influencer pretenden. Also die tun auf Social Media so, als ob es heile Welt wäre, machen jeden Tag Comedy-Videos, aber du weißt eigentlich nicht, was eigentlich abgeht. Und dann gibt es Influencer, die posten auf einmal ein Video, da weinen die oder sagen, ey, sorry, dass ich 7 Tage lang kein Comedy-Video hochgeladen habe, mir ging es nicht gut. Ich zum Beispiel. Und es gibt auch Influencer, die posten alles. Die posten jeden Tag so, wie die sich fühlen. Mhm. Also es gibt unterschiedliche Arten von Influencer natürlich. Und jeder hat auch sein Privatleben und das will man schützen. Mhm. Und da muss man halt gucken, dass man nicht halt wirklich alles versteckt, sondern schon sein True Self zeigt. Weil irgendwo bist du halt deine eigene Brand und da muss man auch authentisch bleiben.
Ja. So. Ja, absolut.
Deswegen sehr, sehr schwierig zu sagen. Also von mir aus kann ich nur sagen, ich poste auch gerne mal ein Video, wo ich weine, wo ich dankbar bin für die ganzen Follower und sage, ey, Leute, ihr glaubt nicht, wie ihr mein Leben verändert und so. Ich teile meine Gedanken auf Instagram in meinen Stories und das ist mir halt super wichtig, damit Leute wissen, wie es mir geht.
Ja, ich finde interessant, dass du das ansprichst, weil es ja ganz oft eben ja auch in der Kritik steht im Sinne von, ne, die Leute zeigen immer nur das Tolle, Positive und dass das halt auch psychologische Auswirkungen hat. Ne? Ja, deswegen safe. Ja auch, genau, ne, umso schöner, dass es dann halt auch eben Leute gibt, die das nicht machen, beziehungsweise eben dann auch die schlechten Seiten in Anführungszeichen von sich zeigen. Ne?
Ja.
Jetzt mal eine kritische Frage. Mal gucken, wie du darauf antwortest oder ob du darauf antwortest. Aber wie viel verdient man denn eigentlich als Influencer und wer genau bestimmt das eigentlich?
Ich wusste, dass die Frage kommen ist.
Ein Business-Podcast, wir müssen die Frage
stellen. Exakt, ja.
Ich glaube, ich kenne keinen Influencer, der offen darüber spricht und ich werde auch keine Zahlen nennen.
Damn it.
Es ist ein sehr frisches Business, würde ich sagen. Also, wenn ihr an Influencer denken, denken wir alle an Instagrammer oder an YouTuber zum Beispiel. Und TikTok ist halt wirklich neu im Game, also wirklich seit 2 Jahren, würde ich sagen. Und da fließen Gelder auf jeden Fall. Und ich würde es auch nicht machen und meinen L'Oreal-Job aufgeben, wofür ich hart gearbeitet habe und viel studiert habe, wenn ich nicht jetzt genug verdienen würde.
Klar.
So. Mhm. Es kommt darauf an, wie viel du verdienst. Erstens, wie viele Follower du hast. Mhm. Zweitens, wie viel Engagement du hast. Und drittens, wie interessant du auch bist als Mensch, also ob du eine Nische bist. Ja. So ein ganz normales Mädchen, was über ihren Alltag spricht und vielleicht 2 Millionen Follower hat, verdient vielleicht weniger als ein Gay Boy, der 700.000 Follower hat und dann noch ein Schwarzer drauf ist. So komplett Diversity. Mhm. Und da kommt es immer drauf an, wen buchst du mehr, wo ist halt die Nachfrage, wo ist halt, es hängt wirklich drauf an, was für ein Typ du auch als Influencer bist.
Klar.
So erstens das.
Aber entscheidest du das oder entscheidet das die Firma, die dich dann bucht, welche Gagen da im Spiel sind?
Der Markt entscheidet. Also wenn du alleine bist als Influencer und du mit einer Brand schreibst, dann ist natürlich, die Brand sagt dir, ey, wir zahlen dir so viel Geld und du sagst dann, ich habe schon mit A und B gearbeitet und die haben mir viel mehr Geld gegeben, also das ist mir zu wenig. Da kannst du ja natürlich handeln mit den Brands und dir natürlich dementsprechend einen Wert so hervorheben. Aber es gibt dann natürlich auch Influencer, zum Beispiel, das ist bei mir der Fall, die ein Management haben und ich sag immer generell, so Managements haben mehr Bargaining Power, Verhandlungspower, I don't know. Und die können dann natürlich nochmal mehr was rausholen bei, weil die genau wissen, was du wert bist. Die können mit viel mehr Argumenten mit Brands handeln. Und als alleinstehender Influencer musst du wirklich schon ein bisschen Experience haben und genau wissen, was dein Wert ist. Also ich kann euch sagen, ich hatte am Anfang 400.000 Follower und habe dann mit den ersten Brands gearbeitet und hatte kein Management und habe mich da wirklich abzocken lassen von Brands. Also die haben mir wirklich paar ganz, ganz wenig, also wirklich 150 Euro, sage ich jetzt mal, gezahlt für eine Kampagne. Und ich dachte in dem Moment so, yes, erste Kampagne, da sage ich nicht nein, das sage ich sofort zu. Und dann verdienst du dein erstes Geld, aber du hast eigentlich gar keine Ahnung, was du eigentlich wert bist.
Da brauchst du auch erstmal ein bisschen Erfahrungswerte, ne, die du sammeln musst da in dem Bereich. Ne?
Genau. Ja. Also es ist alles so eine Sache von, das ist wirklich eine Erfahrungssache. Je länger du im Game bist, desto mehr hörst du auch dann von deinen Kollegen. Ah, krass, du verdienst so viel Geld, obwohl wir die gleichen Followerzahl haben, dann weiß ich Bescheid fürs nächste Mal.
Ja.
Das ist alles nur eine Grauzone. Das ist halt der Influencer, der Job an sich ist frisch.
Klar.
Ja. Das ist gibt es noch keinen wirklichen keinen Maßstab.
Vor allem auch die Plattform TikTok, ja, die ja wirklich noch nicht lange am Markt ist, aber unglaublich schnell wächst. Und ja, man kann einfach unglaubliche Zahlen dort auch erreichen, wie man jetzt an dir sieht. Was mich interessieren würde, inwiefern hängt jetzt zum Beispiel so eine chinesische Plattform TikTok und ein Instagram, das ja quasi der Muttergesellschaft von Facebook, welchem Meta ist, gehört, voneinander ab? Und wie sehr stehen sie in Konkurrenz zueinander?
Dass Instagram und TikTok konkurrieren, das merkt man ja. Ich sage nur, Instagram versucht, die TikToks zu klauen und die haben Reels kreiert. Vor ein paar Tagen hat TikTok die Beta-Stories gelauncht. Also man kann neulich Stories auf TikTok posten, was natürlich von Instagram kommt. Und man merkt, die lernen voneinander und versuchen natürlich unabhängig voneinander zu werden. Aber von der Sicht eines Creators kann man nicht wirklich eins wegdenken, auf keinen Fall. Weil ich sag nur, schaut euch Russland an, schaut euch Indien an, die TikTok almost abandoned haben. Das Risiko besteht immer. So, es kann, das ist auch bei einer normalen Firma in Deutschland, wenn du angestellt bist, die Firma kann insolvent gehen. So, du musst halt immer gucken und deine Augen offen halten, wo kann ich sonst noch hin? Und das ist als Influencer nicht anders. Du musst genau gucken, okay, wenn ich mir eine Reichweite bei TikTok aufbaue, wäre natürlich sinnvoll, die Reichweite, die ihr aufgebaut habt, natürlich dann auch auf Instagram rüberzubringen oder auf YouTube rüberzubringen, um einfach nur ein zweites Standbein zu haben. Du weißt nie, was passieren kann. Es fängt ja schon an mit einem Tag Aussetzer vom Algorithmus. Man kann einen Tag nichts hochladen oder Insta-Stories sind blockiert. Mhm. Das sind halt schon die ersten Anzeichen, wo man merkt, okay, alle digitalen Plattformen sind halt nicht sicher und 100% stabil. Und das macht einfach nur Sinn, als Influencer, als Creator auf mehreren Plattformen halt eine Reichweite aufzubauen.
Hast du das gemerkt, dass von TikTok dann auch viele zu Instagram gekommen sind, beziehungsweise du dann auch auf Instagram mehr Reichweite gewonnen hast?
Ja, also ganz am Anfang auf TikTok haben ganz viele Creator und TikToker versucht, richtig krass die Leute auf Instagram zu ziehen. Sowas wie, ey Leute, ich habe mir was von Dingsbums gekauft, richtig cool, und ich habe mir noch was von der Brand gekauft, wenn ihr es sehen wollt, checkt mir eine Story auf Instagram ab. Und so haben die halt versucht, die Leute dann irgendwie neugierig zu machen und auf eine andere Plattform rüberzubringen. Nur das Ding ist, die Leute haben gelernt, also die Zuschauer haben gelernt, die merken auf einmal, okay krass, die machen das wirklich nur, um Follower zu kriegen auf einer anderen Plattform. Und das wird schwieriger. Also mit der Zeit wird es immer schwieriger und schwieriger, Leute dann auf eine andere Plattform zu bringen. Vor allem, wenn man jetzt merkt, okay, Instagram bringt Reels raus, die Hälfte der Reels sind in TikToks, die repostet werden, dann sehen die ältere Generation auf Insta ist auch nicht mehr ein, auf TikTok zu gehen, weil die sehen den Content eher auf Instagram. So denken halt die meisten. Auch genauso auf TikTok, da haben die jetzt Stories introduced. Und wenn bald irgendwie alle Stories posten können, wer schaut sich dann die Stories auf Instagram an?
Ja, klar.
Das ist halt wirklich so eine schwierige Frage. Ne?
Ja. Aber da würde mich dann interessieren, was ist denn lukrativer? Ist es besser, auf mehreren Plattformen vertreten zu sein, wie du gerade gesagt hast, dass man auch besser abgesichert ist? Oder sagst du, ist es vielleicht doch besser, alle Follower auf einer Plattform zu haben, weil dann natürlich die Masse größer ist und nicht verteilt und man dann da einfach mehr Geld verdient auch? Ne?
Du kannst dich eine Plattform wählen und sagen, ich wachse jetzt drauf. Es ist super, super schwierig. Also ich habe zum Beispiel 2,3 Millionen Follower auf TikTok, aber nur 60.000 auf Instagram. Und das hat einen Grund. Wenn du halt auf einer Plattform wachsen willst, musst du halt das Rezept dafür finden. Also du brauchst wirklich diesen Twist. Ja. Und wenn du den hast, dann go for it. Also wenn du weißt, wie du auf Insta und TikTok wachsen kannst, go for it. Weil es ist halt nicht so extrem aufwendig für dich, weil du hast den Trick raus. Aber was ich empfehlen würde, ist halt wirklich auf eine Plattform zu bleiben, wenn es da läuft. Also wenn ich weiß, okay, auf TikTok gehen meine ganzen Videos viral, dann kreiere ich mein Content hauptsächlich für TikTok, wachse dort. Und wenn ich Zeit habe, reposte ich die Sachen vielleicht auf YouTube Shorts, Instagram Reels. Ist ja keine Arbeit mehr für dich.
Ich meine, da kann ich ja kurz als Marketing-Prof mich einhaken und ganz schlau sagen, man produziert ja den Content für die jeweilige Plattform. Und die Plattformen existieren ja auch losgelöst voneinander, weil sie verschiedene Zielgruppen ansprechen. Ne? Und das hast du ja auch gerade so schön gesagt. Klar, die reposten die Sachen auf den anderen Channels, aber das heißt halt nicht, dass dann auf einmal die gesamte Followerschaft dann auch da entsteht, weil die eigentlich anderen Content erwarten sozusagen.
Ja. Ne? Die ganzen Zuschauer unterscheiden sich auch von jeder Plattform. Also mit dem Content, ich habe ja auch 10 Jahre YouTube gemacht und das hat nie funktioniert. Mit dem gleichen Format bin ich auf TikTok gegangen und da funktioniert es. Ja. Also es ist schwierig, überall gleich schnell zu wachsen. Was ich nur sagen kann, wenn du am Anfang Influencer sein willst, Creator sein willst, wenn du eine Brand bist, die einen Brand-Account hat und du willst auch wachsen, dann probier so viele Plattformen wie möglich aus und wenn eine Plattform super gut wächst, bleib dabei.
Mhm. Okay. So.
probier einen Podcast aus, probier Instagram aus, probier YouTube aus, probier TikTok aus und irgendwas davon wird viral gehen mit der Zeit. Mhm. Und wenn du merkst, oh krass, da kommt mein Content an, dann go for it.
Okay. Also müssen wir uns jetzt überlegen, Paula, ob wir auch YouTube machen, TikTok machen, Instagram machen. Irgendwas wird davon schon viral gehen.
Ich habe fleißig mitgeschrieben.
Shit. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich würde mich gerade direkt mal quasi an Paulas Frage mit anhängen, weil sie hat ja schon von Meta gesprochen, dem Mutterkonzern von Facebook. Und wie man ja ganz schön auch so ein bisschen als Buzzword die ganze Zeit hört, sind die ja gerade dabei, das Metaverse voranzubringen. Ja, und das soll ja der neue heiße Shit sozusagen werden. Also, meine Frage wäre deshalb, wie stehst du denn zum Metaverse und glaubst du, dass das die Zukunft der Social Media Influencer sein kann?
Boah, also wirklich sehr, sehr schwierige Frage. Mhm. Ich würde sagen, fettes Fragezeichen. Also Metaverse bringt halt unglaublich viele neue Arten von Kommunikation mit, ne? Wie man mit Followern interagieren könnte. Ich kann mir vorstellen, dass eben Köche mit ihren Followern zusammen kochen. Mhm. Dass Travel-Influencer die Leute auf ihre Reisen mitnehmen. Dass es, keine Ahnung, Live-Konzerte gibt, wo Influencer und die Follower zusammen im Raum chillen und ein Konzert genießen. Mhm. Das sind halt unvorstellbare Sachen im Moment und einfach noch kein Ding. Und keiner macht sich noch wirklich, wirklich krasse Gedanken darüber, weil die Consumer einfach gerade nicht in der Metaverse sind, sondern auf TikTok, auf Instagram und Co. Mhm. Ich bin mir sicher, dass Metaverse voll das krasse Ding wird. Die Frage ist nur, wie sich Creator, Brands und auch Influencer-Marketing-Agenturen sich da anpassen werden. Okay. Da bin ich echt gespannt drauf. Also das wird eine große Rolle spielen auch im Influencer-Marketing. Und da bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf, wie es aussehen wird.
Mhm. Absolut.
Ja, wahrscheinlich wird diese Welt da gar nicht drum rumkommen. Ja? Wenn man jetzt schon sieht, es gibt ja irgendwelche so Prototypen von irgendwelchen berühmten Marken, die dann schon Ausstellungswelten erstellt haben und die Leute durchlaufen können und quasi virtuell shoppen gehen können. Ja? Also unglaublich.
Genau, da fängt es an.
Genau, und da dann Influencer irgendwo an so einen Stand zu stellen, macht sich ja dann auch Sinn in langfristiger Version. Aber gut, wir werden sehen. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Es gibt ja viele, viele Startups, die sich auch damit beschäftigen und quasi das von null hochziehen möchten und auch ganz eigen gestalten möchten. Und halt große Konzerne wie zum Beispiel Meta, die da wirklich Riesensummen investieren. Also es bleibt spannend auf jeden Fall.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Jetzt wollte ich auf einen Punkt eingehen, der mich so ein bisschen persönlich auch betrifft. Und zwar war ich in der Vergangenheit nicht wirklich großer Fan von Influencern. Ja, was ich nämlich so immer mitbekommen habe, war dieses klassische Negativbild von einer Person ist relativ bekannt geworden durch lustige Videos und was auch immer und verkauft dann, um quasi mehr Geld zu verdienen, Produkte an jüngere Leute, an junge Zielgruppen, die einfach die Person feiern, wohinter die nicht wirklich selbst stehen. Ja, also die Produkte werden vielleicht auch von dieser Influencerin oder von dem Influencer nicht mal wirklich selbst gekauft, sondern es ist einfach nur, Leute, guckt euch dieses Produkt an, ist super cool, kauft das und nachher schmeißen sie es selber weg. Ja? Und dann gibt es Promis wie zum Beispiel Oliver Pocher, die dann Formate schaffen, wo sie diese Influencer an den Pranger stellen und die öffentlich fertig machen, ja, weil sie auch der Meinung sind, dass sowas einfach nicht geht, aber natürlich auch mit diesem Format selbst Reichweite generieren wollen, ist ja klar. So, jetzt ist meine Frage an dich, wie schützt du dich vor sowas? Wie stellst du sicher, dass du authentisch bleibst und auch deine Reichweite zum Guten nutzt?
Uff, also auch sehr schwierig, vor allem, weil die meisten Influencer heutzutage auf TikTok sehr jung sind. Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ein 16-jähriger Junge seine TikToks dreht, auf einmal kommt eine E-Mail rein, wo eine Brand sagt, ey, wir zahlen ja so viel Geld, 4.000 Euro, wenn du einen TikTok drehst über unseren neuen Staubsauger. Dann denkst du dir als junger Influencer, der gerade seine Reichweite aufbaut und noch gar kein Geld hat und noch seine Mama und Papa für 20 Euro Taschengeld fragen muss oder so, natürlich, oh mein Gott, yes, I'm gonna do it. Und die meisten Influencer fallen halt drauf rein und die machen halt die ersten Kampagnen dann mit Brands, ohne wirklich nachzudenken, weil die halt Blut lecken wollen. Und dann verdienst du halt ein schnelles Geld, hast ein Video gedreht und danach merkst du, oh shit, ich bin nicht ganz stolz drauf, weil du jetzt ein Video auf deinem Account hast, das du auch nicht mehr löschen kannst, weil du einen Vertrag unterschrieben hast. Ja. Da muss man wirklich, wirklich drauf achten, dass man sich selber treu bleibt. Also ich kann es verstehen, dass du als junger Influencer ein, zwei Kampagnen annimmst, wo du nicht 100% hinterstehst, weil du endlich denkst, ey, wenn ich meine erste Kampagne habe, kann ich mich offiziell Influencer nennen. Ja. Aber du hast irgendwo eine Brand zu bewahren, du hast irgendwo ein Image, was du aufbaust und da muss man darauf achten, dass wenn du mit einer Brand arbeiten willst, dass sie wirklich mit deinen Werten übereinstimmen, also dass beide Werte übereinstimmen. Und das ist mir zum Beispiel extrem wichtig, wenn ich merke, okay, mein Management kommt mit einer Brand an und manchmal wissen die auch selber nicht, ey, Ken, hast du eigentlich Bock auf sowas? Hm? dann sage ich manchmal, oh mein Gott, yes, ich war in Korea und deswegen passt Samsung unnormal super gut zu mir und ich will unbedingt mit denen zusammenarbeiten. Kann auch sein, dass ich mit einer Brand ankomme und ich mir denke, Leute, wollt ihr mich gerade verarschen? ist das ein April-Scherz jetzt oder was? Ja. Das wissen die auch nicht immer. Deswegen ist mir egal, was die Brand an Geld bezahlt, wenn die nicht zu mir passt, sage ich nein.
Ja.
Und das ist ganz wichtig und das merken auch die Zuschauer. Wenn du, ein dummes Beispiel, wenn du ein Foodblogger bist und auf einmal morgen ein Video über eine Versicherung hochlädst, das macht einfach keinen Sinn. Klar. Du verwirrst deine Zuschauer. Die denken dann auch, okay, er macht es gerade fürs Geld oder sie macht es gerade fürs Geld, aber auf Dauer kann das wirklich dir schaden. Du könntest Follower verlieren und das willst du ja nicht. Das ist ja genau das Gegenteil, was du erreichen willst. Du willst wachsen auf einer Plattform.
Absolut. Ja. Sehr, sehr interessant.
Wie man sich ja noch außerdem schützen kann, also vor allem, wenn du alleine bist und kein Management hast und dich eine Brand anschreibt, recherchiere als Creator. Also recherchiere so viel es geht und du weißt, okay, die schreibt gerade eine Make-up-Brand an, die kennst du eigentlich auch und du bist Make-up-Artist und du hast voll Bock, mit dir zusammenzuarbeiten. Recherchiere einfach mal ein bisschen, so mit wem haben die schon zusammengearbeitet, haben die Skandale gehabt, machen die Tierversuche etc. etc. Also es ist super, super wichtig, bevor du einen Deal annimmst, dir bewusst zu sein, okay, das ist die Brand, die schon das alles gemacht hat und da stehe ich hinter, deswegen arbeite ich mit der zusammen.
Okay. Genau. Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz und ich finde es auch gut, ich verfolge dich ja selber auch und wie du mit deiner Followerschaft umgehst, da steckt Verantwortung dahinter und ich meine, du hast dein Management, das dir sicher auch sagt, hier und da wird es vielleicht mal ein bisschen kritisch werden. Mhm. Ich meine, die ganze Welt, muss man ja auch ehrlich zugeben, existiert ja auch nur, weil die Leute ja auch so ein bisschen auf Skandale aus sind. Ja? Also Skandale kommen gut an, Skandale bringen Klicks. Aber ich finde, man kann da schon auf jeden Fall unterscheiden zwischen inszenierter Dinge, die vielleicht einfach mal lustig sind und einfach mal so ein bisschen Skandale implizieren. Aber auf der anderen Seite muss man jungen Leuten, die dir zuhören, die auch was von dir lernen wollen, die dich bewundern, nicht irgendwie, keine Ahnung, wirklich großen Scheiß verkaufen, der einfach den Leuten auch nichts bringt. Also da habe ich zum Teil Dinge mitbekommen, wo dann männliche Influencer irgendwelche Pillen gegen Menstruationsbeschwerden verkaufen möchten. Ja, und da denke ich mir so, was soll das? Ja, und also da fängt dann der Satz an mit, wäre ich eine Frau, würde ich das nutzen? Ja, bist du aber nicht. So, weißt du? Und das macht einfach gar keinen Sinn. Und sowas muss einfach nicht sein. Sowas machst du natürlich nicht. Und du gehst verantwortungsvoll damit um. Das ist auch großartig. Aber das ist halt leider noch die Schattenseite der Welt. Ne?
Ich finde, da müssen beide Parteien auch wirklich drauf achten. Also wenn ein Unternehmen mit Influencern arbeitet, müssen die ja auch wirklich wissen, ah krass, ich arbeite mit TikTokern zusammen, die werden ganz viele junge Zuschauer haben und wir werden unser Produkt an diese Zuschauer bewerben. Das muss ihnen auch bewusst sein. Und auch die Influencer, die mit den Brands arbeiten, müssen sich auch bewusst sein. Ah krass, ich werde jungen Leuten etwas empfehlen, was sie kaufen sollen. Und ich stehe da mit meinem Namen. Und das ist etwas, was vielen immer noch nicht bewusst ist. Also es ist ganz, vor allem am Anfang, wenn du halt wirklich neu bist und das erste große Geld verdienst, dann ist es einem nicht so krass bewusst. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich stehe auch nicht hinter jeder einzelnen Kampagne, die ich am Anfang gemacht habe. Da habe ich auch wirklich nicht dreimal nachgedacht, sondern vielleicht nur einmal. Und dachte mir, okay, cool, mache ich jetzt mal. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, so, oh mein Gott, was habe ich eigentlich da? Bisher, da hatte ich auch kein Management und da war ich auch erstmal alleine. Holt euch Rat. Also holt jemanden, der sich damit auskennt, vielleicht einen Erwachsenen auch, wenn man jung ist. Und einfach nur vorsichtig sein.
So, jetzt haben wir ja ziemlich viel über deinen normalen Alltag in Anführungszeichen erfahren, so wie es normalerweise läuft. Jetzt haben wir aber geopolitisch eine etwas besondere Lage. Wir haben ja Krieg in der Ukraine und Russland verbietet plötzlich ausländische Social-Media-Plattformen. Und heißt das jetzt, dass russische Influencer arbeitslos sind? Oder hast du selbst jetzt an dir einen Einbruch der Followerzahlen erlebt? Und wie sehr beeinflusst sich und deine Kollegen dann sowas, also so ein Bann in einem Land?
Also erstens tut es, glaube ich, mir und meinen Kollegen in Deutschland vor allem auch unglaublich leid, was die russischen Influencer da durchmachen müssen, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Arbeitslose es jetzt dort gibt. Also es sind ja nicht nur die Creator und Influencer, sondern da stecken ja so viele Menschen dahinter. Unternehmen haben alle eine Social-Media-Abteilung.
Ja.
Es gibt unzählige Agenturen, die da arbeiten für Social Media und Co. Und das sind wirklich Zahlen, an der ich gar nicht denken möchte. So. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie es denen geht. Also ich bin einfach nur froh, dass es uns nicht betroffen hat und es uns erstmal auch nicht betreffen wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Russen vor allem auch eine eigene Plattform entwickeln werden oder auf eine Alternative übergreifen, damit die halt ihren Job weitermachen. Mhm. Das werden nämlich alle Influencer jetzt tun müssen. Ich meine, Indien hat das ja auch schon getan und es ist halt ein Struggle, aber da die ganzen Russen betroffen sind, werden die Follower halt auch mitmachen. Mhm. Also die wollen ja auch immer noch ihre Influencer weiter verfolgen. Es ist einfach nur gerade ein Wandel. Also es wird anstrengend, auch für die ganzen Influencer-Agenturen und die ganzen Brands und die ganzen Zuschauer vor allem, für die Fans. Aber ja, was Putin da gemacht hat, das kann man jetzt aber nicht auch wieder rückwirkend machen. Bei uns, als schon die Frage war in Amerika, dass dort TikTok ausgeschaltet wird, ja, haben wir schon ein bisschen gezittert, muss ich sagen. Also es gab schon viele Comedy-Videos darüber, was wir tun werden, wenn es kein TikTok mehr gibt. Und es gab auch eine andere Plattform, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, auch mit T. Und da hat man versucht, auch sofort einen Account zu erstellen, falls es kein TikTok mehr geben sollte hier. Es war eine scary Zeit. Ich glaube, es war vorletztes Jahr, als es die Debatte gab, okay, soll TikTok in Amerika abgeschaltet werden. Ja. Da merkt man schon, also wenn man sich die Nachbarn anschaut auf der Welt, wie dort dann reagiert wird, wie dann die Plattformen abgeschaltet werden, da denkt man schon darüber manchmal nach, okay, shit, was, wenn es bei uns auch in Deutschland passiert?
Ja, klar.
Und noch hat es uns nicht betroffen, also man spürt die Angst nicht auf der Plattform, aber es tut uns allen unglaublich leid, also auch für die ganzen Influencer in Russland.
Absolut. Ja, also daran kann man sehen, dass diese ganze Welt eigentlich nur einen Knopfdruck entfernt von vor der Abschaltung steht. Ja? Also, dass das ganz schnell passieren kann. Ich meine, gut, in Russland weiß ich nicht, ob man die Leute so bemitleiden muss. Die können natürlich gar nichts für diesen Krieg. Ja, das ist allein Putins Krieg. Aber ich meine auch die Influencer in der Ukraine, die es ja auch gibt, die verlieren auch ihre Jobs, weil die einfach um ihr Leben fürchten müssen, da ihr Land gerade bombardiert wird. Ja, also das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. Es ist auf jeden Fall extrem interessant. Vielleicht jetzt hier nochmal ganz kurz die Nachfrage. Es gibt jetzt ja bestimmt auch deutsche Influencer, die aber russischstämmig sind, ja, und die vielleicht auch russische Followerschaft haben, weil sie vielleicht auch ein paar Videos auf Russisch drehen oder sowas. Ja. Kennst du da welche und haben die irgendwelche Nachteile jetzt?
Vorweg erstmal, also als Influencer ist es super wichtig, in einem Markt eine Followerschaft aufzubauen, die nur aus einem Bereich kommt. Also zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Schweiz wäre super, wenn du halt Follower hast, die 100% Dach sind. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass alle nur aus Deutschland, Österreich, Schweiz kommen. Ja. Und da gibt es nicht ein Glück viele Influencer, die 30% Russland, 50% Amerika oder 40% Deutschland, das waren jetzt ganz mit den Prozentzahlen, aber da gibt es nicht viele von. Und die sind auch nicht so krass auch davon betroffen, weil wenn du weißt, okay, 20% kommen aus Russland, hast du immer noch 80% Follower, die aus anderen Ländern kommen und du bist kein das safe. Aber in Deutschland sind die meisten Leute, haben die meisten Leute Follower aus dem Dachbereich. Ich habe einen russischen Kollegen, sag ich mal, der Dima, der ist auch in meinem Management, macht auch einen unglaublich krassen Job, hat mehrere Plattformen, auf allen gewachsen ist. Und natürlich hat er bestimmt hier und da ein paar Follower aus Russland, die ihn verfolgen. Aber es macht keinen großen Impact so für seine Karriere, sag ich mal. Mhm. Natürlich ist es super, super schade. Aber ich kenne jetzt zum Beispiel keinen Influencer, der 50% Follower aus Russland hat und 50% Follower aus Deutschland und deswegen jetzt einen mega Einbruch in der Followerzahl hat oder in den Statistiken. Okay. Es sind tatsächlich meistens nur die russischen Influencer, die nichts halt dafür können.
Ja, ich denke mal, das hängt ja auch viel dann damit zusammen, in welcher Sprache du entsprechend deine Zielgruppe auch adressierst. Ne? Wenn du jetzt primär Deutsch machst, dann ist auch primär der Dachraum angesprochen. Mit Englisch erreichst du natürlich potenziell alle, ne?
Es gibt zum Beispiel Naomi John, ist auch eine YouTuberin, auch super, super groß. Und sie ist eine Deutsche, die halt englischen Content macht. Aber sie spricht hier und da mal in ihren Videos auch Deutsch. Also sie droppt hier gerne mal ein deutsches Wort, wenn sie nicht mehr weiß, wie sie auf Englisch reden soll. Und das macht sie halt sympathisch. Und deswegen folgen ihr so viele Deutsche, sowohl auch Leute aus Amerika und aus der ganzen Welt. Ja. Das sind aber wirklich Ausnahmen.
Ja, aber guck mal, wir hatten jetzt YouTube, kommt aus Amerika, Instagram, Facebook sowieso. Wir haben TikTok aus China. Wirklich aus was aus Europa gibt es ja wirklich nicht, ne? Wo jetzt die großen Followerzahlen aufgebaut werden können. Und jetzt lass mal irgendwie Handelskriege entstehen und China schaltet TikTok ab oder grenzt das ein oder sagt hier, Facebook sagt, wir stoppen Instagram und Facebook für die EU, ja, wegen den DSGVO-Richtlinien und so weiter. Also es ist ja wirklich eine fragile Geschichte, ja. Es kann ja jederzeit irgendwie zu Ende sein. Deswegen, wie bereitest du dich darauf vor und hast du vielleicht Ziele für die Zukunft, wo du sagst, ich sichere mich ein bisschen ab und gehe nicht nur auf diese Content-Geschichte, sondern mache auch im Hintergrund etwas für mich, um meine Selbstständigkeit auszubauen?
Ich muss sagen, also viele machen sich ja natürlich auch immer drüber lustig, ne? Die sagen immer so, ja, was ist ein Influencer, was ist das für ein Job? Was, wenn die Plattform abgeht und dann hast du keinen Job mehr und so? Aber es kann ja wirklich jedem passieren. Ich sag nur Walmart in Deutschland, egal was für ein Unternehmen, alles kann insolvent gehen und dann musst du immer gucken, wo du dann arbeitest. Und das ist das Gleiche bei Influencern. Das ist jetzt genau 1:1 das Gleiche, nur dass du da vielleicht ein bisschen mehr brauchst, um was aufzubauen und dann nicht 1:1 die Follower übertragen kannst auf eine andere Plattform. Und sich darauf vorzubereiten, ist echt schwierig. Also das ist halt, nicht jeder Job hat keine Nachteile und das ist halt ein ganz großer Nachteil von einem Creator-Dasein, dass eine Plattform spinnen kann, also die kann für einen Tag offline sein, könnte auch für mehrere Wochen offline sein oder auch komplett verschwinden, wie man in Russland oder in Indien gesehen hat. Und damit muss man rechnen. Also ich bin mir bewusst auf jeden Fall, dass TikTok auch hauptsächlich aus China gesteuert wird und gemanagt wird. Mhm. Ich weiß aber auch, dass es mehrere Headquarters gibt, auch in Amerika, in London, hier für Europa. Und die versuchen natürlich auch unabhängiger zu werden. Und das kommt dann mit der Zeit. Und ich vertraue, ich bin so eher so trust the process, let's see, ne? Also ich bin da alle guten Dinge. Aber man muss sich natürlich darauf einstellen. Und was smart ist natürlich, wie gesagt, auf anderen Plattformen zu wachsen. Also wenn du weißt, dass du gerade eine Million Follower auf TikTok hast, versuch die doch auf YouTube zu bringen oder auf Instagram zu bringen, weil wenn eine Plattform, was hoffentlich nicht passieren sollte, abgeschaltet wird, werden die Zuschauer ja auch etwas vermissen. Die werden ja den Content vermissen und den woanders suchen. Deswegen werden andere Plattformen dann aktiver, die werden auch weiter wachsen und da sind natürlich auch wieder mehr Möglichkeiten, doof gesagt, aber es ist halt so, dann noch schneller zu wachsen. Mhm. Klar. Je länger du auch in einem Influencer-Game drinne bist, desto auch unabhängiger möchtest du werden. Weil schau dir mal jetzt die Influencer der letzten Generation an. Dougie B, Baby's Beauty Palace und Julian Bam und Co. Das sind alles unsere alten Hasen, die es vorgemacht haben. Mhm. Irgendwann kommt der Punkt, wo du auch merkst, okay, du wirst älter, du hast auch ein gewisses Kapital erwirtschaftet und das willst du auch irgendwie alles nutzen, das Wissen und das Geld. Und dann macht es auch nur Sinn, als Influencer später Side-Hustles aufzubauen, eigene Brands zu gründen. Was hat Dougie gemacht? Sie hat ein eigenes Label gegründet. Bibi hat eine eigene Brand gegründet, wofür sie lebt. Also das läuft ja super. Julian Bam hat ein Tanzstudio gegründet gehabt und das versucht. Und jetzt macht er komplett, geht er Richtung Film und Regie. Also ist einfach super wichtig, als Influencer nicht nur eine Sache zu machen, also mit Tunnelblick, Plattform, TikTok und nur Videos drehen und damit sein Geld zu verdienen, sondern irgendwann muss man auch mal anfangen, darüber nachzudenken, okay, wo stehe ich in 10 Jahren, wo stehe ich in 5 Jahren, was ist mein Plan? Das machen halt viele Influencer nicht. Mhm. Noch nicht. Und das ist etwas, worauf ich hoffe, dass viele Influencer der heutigen Generation TikTok, halt in ein paar Jahren darüber nachdenken wird. Weil ich bin auch zu Hause, mache auch meine Videos und bin mit meinem Management tagtäglich in Kontakt. Ich freue mich natürlich auch über so Langzeitverträge oder so, wenn ich irgendwas mit einer Brand kriegen sollte. Aber trotzdem überlegt man so, okay, das kann auch nicht für immer halten. Auch wenn TikTok nicht gesperrt werden sollte, was auch nicht hoffentlich nicht passiert. Aber sagen wir mal, TikTok lebt für die nächsten 20 Jahre. Heißt ja nicht, dass du als Creator 20 Jahre lang relevant bleibst. Mhm. Ja. Es gibt irgendwann einen Punkt, wo du vielleicht das Interesse der Zuschauer verlierst. Da muss man auch schauen, okay, was kann ich sonst noch machen, um irgendwie Geld zu verdienen, um mich wieder über Wasser zu halten? Oder wie kann ich mich neu erfinden? Das ist halt super wichtig, darüber nachzudenken.
Ja, Ken, vielen, vielen Dank. Das war mega interessant, einfach mal die Social-Media-Welt, vor allem die Geschäftswelt dahinter kennenzulernen. Vielen Dank, dass du da Einblicke gegeben hast. Das war auf jeden Fall super, super spannend. Und wie gewohnt werden wir jetzt weitermachen mit dem nächsten Teil. Allerdings ist der Kerntee und Riesling so aufgebaut, dass wir eigentlich das Hauptthema nennen, dann was ist passiert, also ein Rückblick der letzten 2 Wochen geopolitisch, aber auch im Inland, kulturell und auch über alles andere sprechen wir in diesem Teil. Und der letzte Teil ist immer so ein bisschen Freischnauze, was treibt uns gerade so persönlich um. Den zweiten Teil, was ist passiert, lassen wir heute weg, da die Sonderfolge sich speziell auf den Gast fokussieren soll. Über das Interview wird gesprochen und dann im letzten Teil sozusagen, was uns jetzt persönlich umtreibt.
Was treibt euch um?
Ja, Ken, was treibt dich denn gerade so um?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach erstaunt von den nächsten Generationen, die kommen. Also Gen Z und es gibt ja Alpha Babies, sagt euch was?
Nee, höre ich tatsächlich zum ersten Mal, auch eben als du es gesagt hast. Ja.
Also Alpha Babies ist die Generation nach Gen Z, die mit den iPads groß geworden sind. Deswegen sagt man auch diese iPad Babies. Ich bin einfach nur erstaunt, wie weit einfach die nächste Generation ist. Wenn du zum Beispiel 16 bist, du bist mit so einem krassen Verstand schon unterwegs, du denkst an Business, du hast so Möglichkeiten, die wir nicht hatten. Also die ganzen Türen sind offen für die, die haben Technik da, die haben jetzt schon eine Reichweite, die aufbauen können auf unterschiedliche Plattformen. Und ich denke mir jedes Mal so, ich bin jetzt viel, viel älter als die ganzen 15, 14, 16-Jährigen und starte jetzt erst mit meiner Karriere und ich bin natürlich auch grateful dafür.
Ja.
Aber ich finde das krass, einfach wie sich das alles wandelt. Also darüber wird auch kaum gesprochen, aber es ist einfach Fact. Und das ist auch eine Sache vom Mindset. Als ich 16 war, habe ich nur daran gedacht, wie ich feiern gehen kann und wie ich in einem System bin, der Schule. Also ich weiß, ich gehe zur Schule, dann mache ich Abi, dann gehe ich studieren und man folgt dem Pfad, was dir auch vom Staat so geben wird. Aber heutzutage, die Leute sind viel, viel offener und denken jetzt schon an Sachen, die wollen jetzt schon unabhängig werden, wollen jetzt schon das große Geld machen. Ja. Und ich bin in dieser Bubble und umgebe mich damit jeden Tag. Merke für jeden Tag, wow, es hat sich geändert. Es ist auch irgendwo exciting zu sehen, wie der junge Geist gerade abgeht, wie die ganzen nächsten Generationen Feuer und Flamme sind für Projekte, denken jetzt schon so businesstechnisch nach. Es ist aber irgendwo auch natürlich sad, dass wir das nicht hatten.
Ja, vor allem, also du redest jetzt gerade so, als wärst du jetzt so 54 und so.
Ja, Ken geht so.
mit Kutschen unterwegs, ja, und ja, alles noch in Schwarz-Weiß abgelaufen. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Also das ist jetzt eine Zeitspanne von 10 Jahren, ja.
Ja.
Du bist jetzt Mitte 20 und genau, vor 10 Jahren, ja, hattest du oder hatten wir alle diese Möglichkeiten noch nicht. Und da siehst du mal, wie schnell das ja voranstreitet, ja. Also was in 10 Jahren passiert, das ist ja unglaublich. Und es geht ja immer schneller. Also in 10 Jahren ist der Fortschritt noch mal viel größer als der Fortschritt jetzt in diesen 10 Jahren, die jetzt vergangen sind. Und das ist echt Wahnsinn.
Ich habe letztens auf ProSieben eine Doku gesehen von, kennt ihr, wie heißt er denn? Irgendwie so Young Rich Teen oder so. So ein 18-Jähriger, der durch Dropshipping einfach Millionär geworden ist.
Ach was.
Und der, ja, der ist mit 14 gestartet. Und ich denke mir so, Boy, what the fuck? Sorry, aber das ist einfach.
Aber man hat eben auch heutzutage ganz andere Zugriff auf Informationen, auf Ressourcen etc. Ich meine, wenn wir gerade sagen, vor 10 Jahren war 2012, da gab es das iPhone gerade 4 Jahre. Ja? Also das war da ja noch ganz, ganz neu sozusagen.
Ja.
Und ich meine, ich sehe das ja bei meiner kleinen Schwester auch, die ist 10 Jahre jünger als ich, die wird 19 dieses Jahr. Die ist ja auch mit dem ganzen Kram quasi groß geworden. Das ist ein ganz anderes Mindset. Bei uns gab es noch keine Influencer. Ne? Das war damals noch das typische Celebrity-Endorsement, die Vorgänger quasi, also dass man einfach halt seine Promis hat, die halt Werbung für was gemacht haben, aber eben nicht in dieser Form, wie wir sie jetzt eben durch Influencer-Marketing sehen. Ja. Das ist schon ganz spannend zu sehen, weil selbst wir eigentlich schon technologieaffin sind, ne, als Millennial oder gerade ne, Überschwung in Gen Z, je nachdem, wie alt man halt jetzt gerade ist, sind wir auch damit groß geworden, aber bei meiner Schwester mit den 10 Jahren Distanz, finde ich, sieht man das brutal. Ja?
Warte mal, du bist fast 30.
Ich bin fast 30, ja. Ja, exakt. Das wissen die fleißigen Hörer auch schon, weil das finde ich nämlich so lustig, als Paula das gerade gesagt hat mit Schwarz-Weiß und dass du dich anhörst wie ein alter Mann, habe ich nur gedacht, oh, Ken ist mir sympathisch, weil ich rede nämlich auch schon die ganze Zeit so.
Ja. Nee, aber ich habe auch mal im Management 15-, 16-jährige Kinder, kann ich hier eigentlich schon sagen, Jugendliche, die jetzt schon super viel Geld verdienen und jetzt schon ihre Reichweiten aufbauen und nicht mal eine Ausbildung, nicht mal ein Studium haben, aber jetzt schon wissen, wie man mit krassen Editing-Softwares umgeht, jetzt schon wissen, wie man einen Film editet, jetzt schon wissen, wie man eine Zielgruppe erreichen kann, wie ein Video viral geht, wofür irgendwelche Brands Hunderttausende von Euros ausgeben, damit 5 Leute im Social-Media-Team eine Kampagne starten und genau das erreichen wollen.
Absolut.
Und das ist halt einfach wirklich unfassbar, so wie die nächste Generation, wie die gerade selber lernen, so Learning by Doing. Du brauchst einfach nur einen Laptop, das Internet, eine Kamera und das war's.
Ja.
Mhm. Ja, ist echt, und das bewegt mich.
Ich glaube, das bewegt uns tatsächlich alle kennen. Ja.
Ja,
Paula, ich würde die Frage direkt an dich weiterleiten und würde dich jetzt mal fragen, Paula, was treibt dich denn so um?
Also ich bin vor einigen Tagen auf ein mega interessantes Thema gestoßen und dachte, das wäre doch super für unseren Podcast. Mhm. Das übergeordnete Thema ist Vorurteile am Arbeitsplatz und müssen Unternehmen nicht vielleicht mal umdenken? Und zwar gibt es gerade eine Kampagne von der Wohltätigkeitsorganisation Made My Dyslexia und LinkedIn ist auch darauf angesprungen und hat zusätzlich zu seinen vielen anderen aufgeführten Fähigkeiten, die man ja bei LinkedIn auflisten kann, also zum Beispiel Sales oder Social Media oder Marketing, ja, kann man ja quasi angeben, bei diesen Fähigkeiten, ja, kann ich was zu beisteuern und andere können das bestätigen und können sagen, ja, Person X ist sehr gut zum Beispiel im Marketing. Und zusätzlich haben die jetzt in ihr Sortiment mit aufgenommen Dyslexic Thinking, also Legastheniker-Denken. Legasthenie, wisst ihr alle, das ist die Lese- und Rechtschreibstörung. Und genau, im Zuge dieser Kampagne soll die Legasthenie bei Arbeitgebern und der breiten Öffentlichkeit destigmatisiert werden. Und da ist jetzt quasi diese große Kampagne am Start und wird zum Beispiel unterstützt von dem Schirmherren Sir Richard Branson, den kennen wir alle, der jetzt neulich ins All geflogen ist, der Milliardär, der selber Legastheniker ist und sagt, er ist stolz darauf. Und es ist so, dass diese Menschen durchaus Vorteile haben. Ja, zum Beispiel haben sie starke Problemlösungsfähigkeiten oder eine große Vorstellungskraft und großes Bilddenken. Diese Menschen denken anders als Menschen ohne Legasthenie, die lesen auch anders natürlich und sind eher so ein bisschen bildlich unterwegs. Ja. Und jetzt ist es aber so, wenn jetzt ein Legastheniker oder eine Legasthenikerin in ein Unternehmen kommt, sich vorstellt, sich bewirbt und das offen ausspricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er oder sie den Job wohl nicht bekommt, weil da einfach noch dieses Vorurteil herrscht. Und deswegen gibt es jetzt diese Kampagne, Kampagne und LinkedIn setzt darauf und sagt, Leute, das ist eine Fähigkeit und keine Krankheit. Ja, und das fand ich sehr stark, fand ich sehr cool. Wow. Und diese Vorurteile sind natürlich jetzt nicht nur bei Legasthenie, sondern auch bei anderen Vorerkrankungen oder für Dinge, für die Menschen einfach nichts können. Ja? Und jetzt ist meine Frage an euch, kennt ihr da noch was und seht ihr das auch so, dass Unternehmen in diese Richtung einfach umdenken müssen?
Also zu dem Case fällt mir auf jeden Fall ein, ich habe bei L'Oréal gearbeitet und wir hatten auch Mitarbeiter und Kollegen, die mit Vorurteilen gekämpft haben. Es waren jetzt kein Glück, keine Krankheiten, aber das waren Menschen, die waren Flüchtlinge, die kamen halt aus dem Ausland und konnten die Sprache nicht, Deutsch nicht. Und das ist natürlich ein super Hindernis für die gewesen, aber trotzdem hat mein Ex-Arbeitgeber nicht quergestellt, sondern ihm gesagt, ey, wir nehmen euch trotzdem auf, ihr seid super ausgebildet, ihr habt Knowledge, wir sind ein internationales Unternehmen, wir können auch erstmal auf Englisch reden und unsere Kollegen werden es schon verstehen. Und die haben angefangen bei uns zu arbeiten und haben einen super Job gemacht und haben gleichzeitig dann von L'Oréal einen Deutschkurs gesponsert bekommen und haben noch Deutsch gelernt und mussten dann auch wirklich auch in Präsentationen Deutsch reden, auch wenn sie sich können, um einfach nur herausgefordert zu werden. Ja. Und da habe ich gemerkt, so ey, super integriert, obwohl man wirklich gerade so ein Hindernis hatte, hat man es trotzdem geschafft, irgendwie die Menschen einzubauen und denen eine Chance zu geben. Und das ist etwas, was wirklich immer noch viel zu wenige Unternehmen machen. Und deswegen auch Props auf jeden Fall an die Kampagne und an LinkedIn.
Nee, es ist also eine absolut gute Sache. Ich meine, wir beide, Paula, ne, wir sind ja in dem Fall selbst Geschäftsführer eines Unternehmens und müssen daher auch entsprechend das mit beachten. Ich bin generell dafür, dass es so divers wie möglich sein soll. Ich halte auf der anderen Seite aber nichts davon, quasi das in starren Zahlen quasi wiederzugeben. Spiegeln, also ob das jetzt eine Behindertenquote, eine Frauenquote, eine Ausländerquote etc. sein muss. Und ich meine, bei mir wäre ja de facto alles drei erfüllt, behindert, Ausländer und eine Frau. Nein, Spaß beiseite. Ich habe dann quasi unsere Ratio in dem Unternehmen nach oben gezogen. Nee, aber es geht, und das finde ich auch so schön, dass Ken das ja auch gerade gesagt hat, es geht ja eigentlich viel eher um die Qualifikation. Unabhängig davon, was der Hintergrund ist. Genau. Ob du Flüchtling bist, ob du in irgendeiner Form gehandicapt bist. Es geht darum, dass diese Person gut ins Unternehmen passt, weil sie etwas dazu beitragen kann, dem Unternehmenserfolg zu ertragen. Ja? Und von daher finde ich das immer eine schöne Sache, wenn man das in irgendeiner Form rausstellt, ob das Kampagnen sind, ob das einzelne Unternehmen sind, die das quasi einfach nach vorne brechen und sagen, wir stehen dafür und wir embracen das. Das ist eine tolle Sache. Definitiv eine tolle Sache. Und wie gesagt, ich meine, ich habe einen Migrationshintergrund. Deswegen klar, gerade auch an meinem Namen kann man das ja dann immer relativ schnell erkennen. Das ist ja etwas, was viele ausländische Mitbürger ja immer so ein bisschen beklagen. Ja, wenn man dann halt seine Bewerbung einreicht, unabhängig davon, dass man halt jetzt kein Bild mehr mit dazu hängt, kann man ja relativ schnell am Namen erkennen, ob das jetzt in Anführungszeichen ein Bio-Deutscher ist oder nicht. Ja, und dass es da noch viele Stigmata gibt, ist klar. Ja. Das ist nicht schön. Dagegen sollte auch vorgegangen werden. Aber wie gesagt, ich halte nichts davon, wenn das mit Gesetzen sozusagen durchgesetzt wird. Mhm. Wir haben es ja beim letzten Mal kurz gehabt, ich bin ja eher dem Liberalismus nahe geneigt und da soll halt einfach sozusagen jeder mit seiner Qualifikation überzeugen, nicht deshalb, weil wir jetzt halt einen Platz besetzen müssen, weil das Gesetz eben sagt, da muss jetzt, weiß ich nicht, Person XYZ sitzen.
Genau, und deswegen ist so eine Kampagne einfach extrem wichtig und gut, fand ich einfach extrem bewegend, ist mir einfach so über den Weg gelaufen und ich dachte, ey, das ist wirklich auch mal wichtig, dass man so öffentlich drüber spricht und man sieht, wenn sich einfach Menschen, die was erreicht haben, die ganz viel Geld verdient haben, wie jetzt Sir Richard Branson, selber sich hinstellen und sagen, Leute, ich habe das auch und trotzdem bin ich so extrem erfolgreich geworden, ja, also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dann glaube ich, dass das auf jeden Fall mehr bringt, als wie du jetzt sagst, irgendwelche vorgegebenen Quoten oder sowas, ganz klar.
Definitiv.
Ja, Mino, zum Abschluss, Frage an dich. Was treibt dich um?
Ja, mich treibt etwas eher Business-Relatedes diesmal um. Ne? Nach Schokolade und PlayStation endlich mal was Ordentliches sozusagen. Und zwar habe ich mir überlegt, auf der einen Seite hatten wir, glaube ich, bereits in der ersten Folge kurz angesprochen gehabt, dass Gründen sowieso schon so eine Nischensache ist und das ja über die letzten 10, 20 Jahre, das haben die neuesten Statistiken gezeigt, ja drastisch gefallen ist, wie wenig Leute sich dazu entscheiden jetzt. Und von dieser kleinen Zahl sind es auch natürlich wieder ein ganz, ganz kleiner Anteil nur Frauen. Ich bin nun mal jetzt in einem Team, wo ich tatsächlich der, neben unserem Praktikanten, der einzige Mann bin. Ja, zwei weibliche Geschäftsführer, Co-Geschäftsführer und zwei Werkstudentinnen. Und ich habe damit absolut gar kein Problem. Wir sind ein super starkes Team. Ja, und ich meine, Paula hat es ja auch in der ersten Folge erzählt. Die Idee kam ja auch gar nicht von mir. Ich kam ja erst später dazu. Und ich kenne aber auch viele Leute, die, ich sag mal, jetzt nicht vielleicht ein Problem damit haben, aber die natürlich auch immer so ein bisschen schauen. Und wir haben das ja auch in unserem Gründungsprozess oder in unserem Unternehmensprozess Prozessen und der Geschichte schon selbst mitbekommen, dass du und Evelyn ja auch des Öfteren mal so ein bisschen, ich nenne es mal freundlich belächelt wurden, wenn ich jetzt mal nicht dabei war. Und von daher wollte ich euch doch einfach mal fragen, was denkt ihr denn, warum das so ein Hindernis immer noch ist oder vielleicht auch einfach so eine eher außergewöhnliche Sache, dass jetzt da eine Frau um die Ecke kommt, die dann mal die Geschäftsführung übernimmt. Weil wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich halte nichts davon, dass wir da irgendwelche Quoten einführen müssen. Es sollte ja vielleicht eher darum gehen, dass man das attraktiver macht, ja, und Leute aufklärt. Aber was denkt ihr denn, weshalb ist der Fall, ist, dass doch immer noch nur so eine ganz, ganz kleine Gruppe an Frauen sich dazu entscheidet, das zu machen?
Also ganz kurz nochmal zu der Quotensache, das sehe ich auch so, weil am Ende, wenn dann eine wirklich hochqualifizierte Frau im Vorstand oder in Top-Management-Position landet, dann wird sie oft dann als Quotenschlampe dargestellt, ja, und hat quasi direkt den Status, du bist hier nur, weil diese Quote existiert. Ja. Und das ist natürlich absoluter Unsinn. Ich glaube, es ist nicht nur, dass die Frauen einfach ja diskriminiert werden und deswegen irgendwie Angst haben zu gründen oder nicht ernst genommen werden oder so. Ich glaube, dass einfach wirklich Fakt ist, dass einfach mehr Männer gründen wollen. Mhm. So, das ist mal Nummer eins. Ich glaube, dass einfach mehr Männer sagen, ich möchte jetzt ja ein Startup gründen und traue mich das. Aber man darf auch die ganzen Frauen nicht vergessen, die gründen wollen und es wirklich vielleicht aus Selbstbewusstseinsgründen nicht tun oder weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie mal diskriminiert wurden und sowas. Kommt vor, ist ganz schrecklich, muss man unterbinden. Ich hatte selbst auch Vorträge schon darüber gehalten, weil ich zum Beispiel von Universitäten schon angefragt wurde, ob ich nicht mal darüber sprechen will, weil die das auch ganz krass thematisiert haben und gesagt haben, ey, warum haben wir nicht mehr Gründerinnen? Ja? Mhm. Und auch da habe ich immer gesagt, es ist auch immer so ein bisschen die eigene Entscheidung, stehe ich da drüber, bin ich stark und setze mich quasi durch. Und ja, ich zum Beispiel persönlich, toi toi toi, ich glaube auch, kann ich auch für Evelyn sprechen, wir wurden noch nie wirklich diskriminiert, so richtig. Ja. Wie du schon gesagt hast, natürlich kam es auch mal vor, dass wenn da zwei jüngere Mädels noch sitzen, die irgendwie jetzt was vom großen Geschäft erzählen wollen, man so ein bisschen vielleicht von oben herab betrachtet wird. Aber es ist durchaus so gewesen, dass wir wirklich durch unsere Laufbahn immer sehr ernst genommen wurden und auch immer, auch deshalb ja auch große Erfolge schon erzielen konnten und dementsprechend auch besser wurden und selbstbewusster wurden. So. Und ich glaube, die Tatsache, dass so im Prozentsatz im Vergleich weniger Gründerinnen als Gründer gibt, hat einfach auch den Grund, dass es weniger gibt, die das von Anfang an machen wollen, aber auch, dass einfach noch diese Vorurteile herrschen, klar.
Also, ich habe jetzt auch keine Statistiken, aber ich kann mir nur vorstellen, dass das eine Sache der Generation ist, also vor allem jetzt die ältere Generation, die jetzt auch vertreten ist im Management Board, in konservativen Unternehmen etc. etc., dass da einfach schon von Anfang an viele Männer waren und jetzt immer noch da oben noch sind, deswegen das in prozentual einfach einen großen Teil ausmacht. Aber ich in meiner Bubble, in meiner Branche, sage ich mal, in der Entertainment, Social Media Branche, im jungen Marketing, digitales Marketing, habe nicht einmal mitbekommen, dass irgendeine Frau irgendwie benachteiligt wurde. Jeder hat die gleichen Chancen. Ich bin auch super stolz auf jede meiner Freundinnen und auch natürlich Freunden, die ihr Ding durchstarten. Auch große Props an euch drei vor allem, ne, dass ihr das durchzieht. Und ich hätte niemals gedacht, oh mein Gott, Evelyn, Paula, geil, ihr seid Frauen, das ist umso krasser. Sondern für mich ist es einfach voll normal. Also, ja. Das vielleicht bin ich im Kopf schon voll im Standard, wie alle anderen so internationalen Menschen. Aber was dann in Deutschland schiefgelaufen ist mit den älteren Generationen, dass da immer noch so viele Männer sind und die vielleicht ihr Ego haben und es so einige Industrien sind, wo die Männer dominieren einfach, das ist, glaube ich, einfach eine Sache der Zeit. Ich glaube, wenn irgendeine Frau in eine Männerdomäne eintreten will, die einfach das Interesse dafür hat, dann wird es mit der Zeit passieren.
Ja, absolut. So.
Ja. Da stimme ich dir auch zu. Ich glaube aber auch nicht, also wenn du jetzt Länder ansprichst, klar, Deutschland ist da noch krass veraltet, sage ich mal, in manchen Branchen, aber schau dir mal andere Länder an, ja, da haben ja Frauen überhaupt keine Rechte.
Ja,
also,
true story.
Das darf man natürlich auch nicht verwechseln. Es gibt, glaube ich, Länder, da ist das schon viel, viel weiter, ja, und die haben schon ganz genau begriffen, dass einfach es gar keinen Sinn macht, da Unterscheidungen zu treffen, sondern alle sollten einfach die gleiche Chance haben. Das bringt auch das Land und die einzelnen Unternehmen deutlich schneller weiter. Aber es gibt natürlich auch Länder, die hängen deutlich zurück und da gibt es ja noch gar keine Frauenrechte. Deswegen für Deutschland, für so eine Wirtschaftsnation, die wir sind, ist das noch ein bisschen peinlich, was abgeht. Ja. Aber
im Schnitt,
ja. Ja, das sehe ich genauso wie du. Das ist eine Generationssache und das wird sich ändern.
Wissen noch diese Bücher früher in der Schule, wo man sehen konnte, was eine Frau und was ein Mann verdient? Also es gab so alle Jobs drin und dann hat man immer gesehen, okay, ein Mechaniker, das Gehalt, eine Mechanikerin, dieses Gehalt. Und da war ich schon verstört. Aber da habe ich mich schon gefragt, so, hä, die Arbeit wird doch von beiden geleistet. Also, am Ende ist das Ergebnis das Gleiche. Und warum ist ja jetzt ein Unterschied Unterschied im Geld. Da habe ich es schon nicht verstanden. Da habe ich schon gemerkt, okay, das ist ein Fehler des Systems.
Absolut, absolut. Ja. Ich wollte das auch unbedingt ansprechen, gerade weil ich mir eben auch gedacht habe, dass, du hast es ja im Interview selbst gesagt, dass eben gerade der Generation oder den Generationen, die wir jetzt so sehen, das Ganze ja auch ganz anders angegangen wird. Dass man schon so früh sich für sowas interessiert, weil eben die digitalen Technologien mit dem Stand, den wir jetzt haben, uns auch viel früher dazu befähigen, das zu machen. Deswegen, wenn man das vergleicht mit den Generationen unserer Eltern, da waren ja die bürokratischen Hürden noch viel höher. Da ging sowas nicht. So Business Models, wie wir jetzt haben, die existierten damals noch nicht. Da kannst du nur klischeemäßig diesen Berufsweg einschlagen, sozusagen. Ja. Und wir haben jetzt in unserer Generation schon mal eine Hürde genommen. Ne? Wir haben ein digitales Produkt, das ist nochmal was anderes. Aber wie du sagst, und Ken, und du bist ja in der Branche ja selbst aktiv, ja, mit 14, 15, 16 kannst du jetzt einfach halt eben auf Social Media durchstarten. Das ist was, das gab es früher gar nicht. Ne?
Ja. Und es sollte auch gar kein Faktor sein, ob du jetzt eine Frau bist oder ein Mann bist, ob du jetzt, keine Ahnung, schwul bist oder ob du eine andere Hautfarbe hast. Ich finde, es ist einfach so ein Auslaufmodell, dass man immer noch darüber diskutieren muss. Es gibt ja immer noch Kopfschmerzen, Leute.
Ja,
absolut. Wirklich. Ja, hast du völlig recht.
Das ist traurig.
Qualität. Es sollte einfach um die Qualität gehen, um das, was dabei rauskommt am Ende, um den Job, der getan wird. Ganz einfach.
Genau.
Ja. Aber wir sind da am Zuge, unsere Generation, wir müssen da jetzt Gas geben und quasi Vorurteile ausräumen und so vorangehen, wie wir das auch für richtig halten.
Ja. Absolut. Ja, und das normal machen.
Ja, ja.
Genau.
Ja. Sehr schön.
Ja, Leute, Mino, Ken, es war mir eine Riesenfreude. Es hat mir riesen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen heute.
Yes.
Leute, Folge 3, Chianti und Riesling. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Lasst gerne auch Bewertungen da auf den verschiedenen Plattformen. Und wir freuen uns, in 2 Wochen quasi die nächste Folge zu veröffentlichen.
Ja, vielen lieben Dank, Ken, auch nochmal für deine Zeit, dass du Bock hattest, hier mitzumachen.
Klaro. Danke für die Einladung und folgt mir auf Insta, Ken2Go.
Sehr gut, ein bisschen Werbung muss immer auch am Ende noch sein. Sehr schön, Leute. Okay, dann macht's mal gut.
Ciao, Leute.
Ciao, ciao.